Chefsache. Der Podcast für moderne Führung. Klar, menschlich, wirksam.
Führung zeigt sich nicht an einem Datum, an einem Vertrag, auch nicht im Organigramm, sondern immer dann, wenn es natürlich unbequem wird und wenn du Verantwortung übernimmst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chefsache und auch herzlich willkommen im neuen Jahr. 2026 wartet für euch, auf euch und somit natürlich auch der Podcast für menschliche, wirksame und klare Führung. Und wir gehen direkt rein und ich habe einen Gast mitgebracht und zwar jemanden ganz Besonderes und zwar meine ganz, ganz tolle Schwester heute, die jahrelang schon Führungskraft ist, war, auch vielleicht wieder wird, das werden wir heute rausfinden und deswegen herzlich willkommen Yvonne Appelt, meine liebe Schwester.
Herzlich willkommen, Bruderherz.
Danke, dass ich da sein darf. Sehr cool. Also herzlich willkommen in meinem Podcast und wir steigen natürlich direkt mal ein. Was muss man über dich wissen? Gib uns mal einen kurzen Abriss darüber, wie dein Führungsverlauf war. Das heißt, wann hast du das erste Mal Verantwortung übernommen, in welchem Unternehmen? Gib mal so einen Einblick, damit jeder mal kurz einschätzen kann, mit wem er es heute hier zu tun hat.
Ja, klar. Sehr, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich, das ist so das erste Format, was wir mal zusammen haben. Vielleicht ganz kurz zu mir, ich bin Yvonne, ich bin die große Schwester, ich bin 44 Jahre.
Das war wichtig zu sagen.
Ja, nein, das stimmt gar nicht, ich bin 45 Jahre seit Anfang des Monats, genau. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Unternehmen lernen durfte, bei dem ich viel mitnehmen durfte und viel erfahren durfte und habe da halt von der Industriekauffrau bis über mein Studium da dann einfach auch viele Jahre in der Führung arbeiten dürfen. Durfte mein Auslandssemester in Amerika machen, habe da viel Führungserfahrung gelernt, viel, was mit interkulturellen Themen zu tun hat und war auch einige Jahre immer wieder Deutschland-Asien unterwegs. Das heißt, viele, viele verschiedene Kulturen führen dürfen, kennenlernen dürfen und ja, das macht eigentlich auch das aus, was mein Lebensstandard ist.
Mhm. Gib uns einen kurzen Abriss über die Branche, in der du tätig warst.
Genau, also ich bin jetzt in dem Bereich Beratung und Führungskompetenz unterwegs und ich komme aus dem Industriebereich. Das heißt, ich war wirklich lange Jahre im mittelständischen Unternehmen tätig. Ich habe Mittelstandsmanagement und Mittelstandspolitik studiert, also alles, was so zwischen den Zeilen ist und das ist genau das, was mir auch Spaß macht. Und habe viele Jahre in der kunststoffverarbeitenden Industrie gearbeitet, das heißt wirklich sehr männerlastige Domänen. Mhm. Und das hat mich auch sehr geprägt, man sagt heute immer in der Thomas-lastigen Domäne. Thomas war auch so mit einer meiner ersten Mentoren, sage ich immer. Der erste hieß Thomas, der zweite hieß Thomas und die haben mich auch so sehr geprägt. Ja, das einfach erstmal zu der Seite.
Okay, werden wir gleich noch drauf eingehen. Spannend, das heißt, ist ja gar nicht mal so typisch heutzutage, du warst eigentlich deine komplette Karriere in einem Unternehmen tätig.
Naja, kann man sehen, wenn man das von außen sieht. Mhm. Ich würde sagen, nein, es ist eine Unternehmensgruppe und wir waren viele verschiedene GmbHs und jede GmbH, ich komme so ein bisschen aus dem St. Gallener Management-Konzept, baue Zelte, keine Paläste, also wirklich jede GmbH hatte seine eigenen Strukturen, eigene Geschäftsführung, eigene Side-Services, eigenes Personalbeschaffungsthema, Einkauf und somit war das für mich eigentlich jedes Mal, egal in welchem Unternehmen ich tätig war, wieder was Neues. Das Einzige, was war, der Anstrich war immer blau.
Okay, also ähnliches Gefüge, aber trotzdem anderes Setting. Du hast ja auch schon gesprochen über Ausland und Co. Jetzt bist du dann nach dem Abitur, bist du ja in die Ausbildung gegangen und dann später auch ins Studium vor Ort. Jetzt bist du 45. Wann hast du denn das erste Mal Führungsverantwortung bekommen?
Wenn ich dich so angucke, als ich dich großgezogen habe.
Ja, auch das kommt vielleicht mit dazu.
Ich habe dich überall mit hingenommen, würde ich sagen.
Klar.
Und ansonsten, naja, wenn man so ein bisschen über mich spricht oder wenn ich selbst auch über mich spreche, ist es so, dass ich so mit Mitte 20 war ich auf einem Führungskräftetraining und da sollte ich so ein bisschen überlegen, was will ich, wo will ich hin, was kann ich? Und wenn ich das so beschrieben habe, habe ich immer gesagt, oh, ich will so ein Führungsteam mit so 5 bis 7 Leuten führen und das reicht mir, weil dann habe ich meine Freiheit, dann kann ich mich ausleben und habe aber trotzdem die Leute um mich rum und innerhalb von, ich glaube, 2 Jahren wurden es dann ganz schnell 80.
Mhm. Wow.
Und zum Schluss waren es dann über 100 und 2 Gesellschaften, also eine in Deutschland, eine in England. Und ja, man kommt manchmal wie die Jungfrau zum Kinde, sage ich immer, aber irgendwie sind immer die richtigen Leute um mich rum gewesen, die in mir gesehen haben, was ich kann. Und ich hatte dann das Vertrauen und das hat dann auch dazu geführt, dass ich weitergemacht habe. Und die Möglichkeit wäre wohl immer da gewesen, wieder zurückzugehen, hat man mir gesagt. Aber ich habe sie nie gebraucht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat.
Was ich ja mitbekomme, viele zweifeln ja immer so an ihrer Führungstätigkeit oder sie sagen, ja, ist das überhaupt das, was ich kann, was ich will? Jetzt hast du ja gesagt, du warst dann auf einem Führungsseminar und das war so der, wahrscheinlich so der Meilenstein. Trotzdem, wann hast du gemerkt, so, dass andere sich an dir orientieren? Also, dass du auch Orientierung gibst, dass du, es ist ja nicht dieser eine Punkt, dass man sagt, so, ab jetzt bist du Führungskraft, sondern es entwickelt sich ja irgendwo. Wo war so dein Knackpunkt, wo du gemerkt hast, du kannst das?
Ich glaube, das war in einem Produktionsbetrieb, so ein typisch männerlastiger Produktionsbetrieb. Es waren genau 3 Frauen zu dem Zeitpunkt da. Und ich kam in die Produktion und ich hatte wirklich von Kunststofftechnik, Kunststoffformgebung, das war ein Produkt, das hätte mich jetzt nicht angesprochen. Und ich kam raus und die Führungsmannschaft, die haben mich empfangen, als wäre ich schon immer da gewesen. Also das war wirklich so, die haben gesagt, naja, die hat bei uns gelernt und die hat eine Kompetenz und ich bin da einfach anerkannt worden. Und das hat mir einfach irgendwie das mitgegeben, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr mich so seht, dann sehe ich euch auch so als meine Mannschaft und ich stehe für euch ein, ich stehe für euch 100 Menschen mit 100 Familien und das ist das, was ich jetzt voranbringe und ich versuche euch von allem fernzuhalten, was von außen reinkommt und ihr macht euren Job und ich bin dafür verantwortlich, den Rahmen zu setzen und ich gebe dafür mein Bestes und das war auch das, was mich immer wieder hochgehalten hat. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu, ich bin am liebsten immer in den Werkzeugbau gegangen, weil jedes Mal, wenn von außen geschossen wurde im Werkzeugbau, war es immer schön. Da konnte man sich über Bienen und Honig unterhalten und da konnte man auch mal ein Werkzeug auseinanderkloppen und konnte mal seine Wut rauslassen, aber es war danach wieder alles gut und die Jungs, die vermisse ich heute am meisten.
Okay. Und das ist ja schön und du sagst ja, männerlastige Domäne, auf der anderen Seite die Jungs, die vermisst du, was heißt auf der anderen Seite, das ist ja alles ein Für und Wider, manchmal schimpft man ja über die Männer und ihre Domänen mit allem drum und dran. Wie war das denn für dich? Wusstest du, okay, du musst da irgendwie anders sein, du musst da irgendwie anders ran oder sagst du, hey, ich bin Yvonne und ich wupp das hier?
Also meine erste Idee war, dass ich gesagt habe, oh Mist, wenn ich jetzt morgens zum Bäcker gehe, kann ich nicht mehr in Trainingshose und Schlappen dahin gehen, falls mir jemand begegnet. Nee, war gar nicht so, weil das war genau das, ich konnte einfach so sein, wie ich bin und das war meine Autorität. Das war ich, es war authentisch und die Leute haben gewusst, wenn ich was sage, dann ist das das, wo ich hinterstehe. Und das hat es einfach auch ausgemacht, dass ich an mancher Stelle dann einfach auch gesagt habe, okay, ich entscheide das jetzt so und wenn es falsch ist, dann müssen wir halt den Weg nochmal neu einschlagen, aber ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und das im Sinne für alle und für das Unternehmen in dem Moment.
Du warst ja da noch sehr jung, was kannst du denn jungen, vor allen Dingen weiblichen Führungskräften empfehlen, die vielleicht unsicher sind, ob sie führen, ob sie vielleicht auch in der Männerdomäne führen können, was ist so dein Tipp, wo du sagst, okay, daran musst du dich auf jeden Fall halten?
Ob das männlich oder weiblich geprägt ist, weiß ich nicht. Ich sage einfach immer, ich hatte damals 4 Führungskräfte und hätte ich 4 davon gesagt, ihr kriegt das gleiche Geld oder ihr dürft jetzt euren Job machen ohne Führung, hätten wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt 3 gesagt, mach du das lieber. Ich habe aber gesagt, nein, ich stehe hinter euch und ich möchte, dass ihr das so macht, wie ihr es macht, weil ihr seid authentisch und ihr seid gut genug. Und die haben das halt immer selbst immer hinterfragt und gesagt, bin ich denn als Führungskraft gut genug oder bin ich nur als Techniker gut genug? Und in der heutigen Welt ist es leider manchmal so, dass man natürlich die besten Fachkräfte zu Führungskräften macht. Und das ist halt häufig der Fehler, weil man muss die Leute, die eine gute soziale und persönliche Kompetenz haben, zu Führungskräften machen.
Woran erkennt man das aus deiner Sicht, dass jemand so eine gewisse Sozialkompetenz hat, wo würdest du sagen, okay, daran erkenne ich es, der kann's?
Das merkt man ganz schnell im Gespräch. Also da gibt es überhaupt gar keine Frage. Es gibt Leute, die sind leider aufgesetzt. Die sind der Meinung, sie werden die besten Führungskräfte. Und dann gibt es Leute, die sind einfach schon authentisch, empathisch und persönlich. Und das sind meiner Meinung nach die Führungskräfte, die wir im Mittelstand brauchen. Ich sage immer, man unterscheidet ein bisschen zwischen Mittelstand und Konzern. Weil Konzerne natürlich immer die Frage sind, das, wer steckt dahinter und was ist die Anforderung? Ich komme ein bisschen aus dem Mittelstand. Ich bin jetzt in den letzten Jahren viel in Konzernen unterwegs gewesen und da ist die Führung schon auch ein anderer Schlagmensch, muss man dazu sagen. Aber gerade im Mittelstand, in kleinen Betrieben, in Handwerksbetrieben, das ist einfach das, was Empathie ausmacht, was Menschen ausmacht, was Persönlichkeiten ausmacht. Und auch nicht mehr die Persönlichkeiten, die wir früher gesagt haben, also sehr autoritär führen, sondern wir brauchen die menschlichen Führungskräfte. Und da ist es auch immer abhängig von Abteilungen und den Leuten, die dahinter stehen. Ich sage immer, führe die Leute so, wie sie geführt werden wollen. Und früher hat man immer gesagt, führe die Leute so, wie du geführt werden willst. Und heutzutage ist es einfach nochmal ein Schritt mehr.
Ja, da bin ich voll und ganz bei dir, weil ich mag diesen Satz auch nicht, dieses führe so, wie du selbst geführt werden willst, weil ich mag den Arschtritt, fertig aus. Mir kann man sehr, sehr offen sprechen und sofort sagen, hey, das war scheiße. Und damit kommt nicht jeder klar. Dieses Thema, was du gerade gesagt hast, empathisch, authentisch, so dieses Menschliche zu finden. Du hast ja gerade auch gesagt, du hast einen Mentor gehabt oder mehrere. Und mir ging es ja auch so und ich finde das gerade sehr wichtig, so in dieser Mentorrolle oder Mentor zu haben, sich dann auch zu entwickeln, sich zu orientieren. Aber natürlich besteht ja auch die Gefahr, ihn zu kopieren. Wie war das bei dir? Woran hast du gemerkt, okay, so jetzt habe ich meinen Stil gefunden oder jetzt mache ich das noch, wie der es gemacht hat und das passt irgendwie nicht zu mir? Gab es da so Elemente oder auch Situationen, wo du sowas gemerkt hast?
Wir hatten ja vorhin das Thema ein Unternehmen, viele GmbHs und jede GmbH hatte einen eigenen Geschäftsführer und da konnte man natürlich sich von jedem so das raussuchen, was man gebraucht hat. Das war halt der Vorteil und das ist der Vorteil im Mittelstand und ich hatte eine super Unternehmerfamilie, die haben auch aus der ersten und zweiten Generation ganz unterschiedlich geführt. Die haben mir natürlich Wurzeln mitgegeben und das ist auch was, was mich einfach ja, dankbar gemacht hat in dem Moment. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was kopiert habe. Ich habe vielleicht immer mal so ein bisschen was adaptiert. Ich hatte zum Beispiel einen tollen Chef, der war sehr, sehr bemüht, uns Frauen immer den Hof zu machen und uns mitzunehmen. Das war was, wo ich gesagt habe, das habe ich ja an manchen Stellen vermisst. Das hat dann aber auch wieder dazu geführt, dass gerade in so Situationen, wo wir 20 Personen waren, davon wirklich nur zwei Frauen, uns nicht immer unwohl gefühlt haben, sondern trotzdem herzlich willkommen gefühlt haben. Und das fehlt manchmal ein bisschen. Okay. Das ist so das, wo ich dann auch verstehe, warum manche Frauen dann sagen, nee, ich fühle mich hier einfach nicht wohl. Weil man da einfach dann, ja, unter den Gockeln die einzige Henne ist.
Was auch wieder für und wieder hat. Spannend. Lass uns mal über das Thema Produktion sprechen, weil da habe ich Fragen. Ich komme nicht aus dem Produktionsgetriebenen, wie viele wissen, Lebensmittel, Einzelhandel, Fitness und Co. Das heißt eher auch Dienstleister. Jetzt ist das in der Produktion natürlich anders. Meine Frage, wie führt man einen Menschen, wenn Fehler sofort Geld kosten? Ich meine, wenn bei uns das Regal im Lidl falsch eingeräumt war, ja, dann beschwert sich der Kunde mal vorne. Aber das ist jetzt nicht wirklich, dass wir gleich über Summen sprechen. Bei euch ist das ja vielleicht mal anders. Da ist ein menschliches Versagen mit dabei und sofort haben wir Produktionsausfälle, Kosten, die reduziert werden direkt oder steigen ohne Ende. Wie ist denn das da und wie führt man da die Menschen?
Ja, wichtig ist Transparenz, hohe Fehlerkultur, also eine gute Fehlerkultur, das heißt nichts verwischen, nichts unter den Tisch kehren, sondern aus Fehlern lernen und das musste aber die Belegschaft auch erstmal lernen. Ne? Also wenn da so ein Gabelstaplerfahrer mal einen Fehler macht, ist das natürlich gleich ein Riesending. Ne? Und dass das aber nicht schlimm ist, sondern dass es schlimm ist, wenn er es nicht sagt und wir dann erstmal ewig suchen, wo der Fehler herkommt, das war halt immer das Hauptthema. Und ich glaube, wenn man eine gute Fehlerkultur hat und offen die Fehler anspricht und sie dann auch beseitigt und daraus dann natürlich aus jeder Reklamation was Positives zieht, dann ist das was, was man dann auch nutzen kann. Ich kann aber auch sagen, unterm Strich ist natürlich, es ist teuer an mancher Stelle. Ne, wenn dann Fehler passieren, kann es wirklich auch schnell verdammt teuer werden. Und da muss dann halt auch sofort, und da ist das immer, was Führungskräften halt hilft, einfach ein guter Prozess, ein gutes Qualitätswesen. Und wenn man da eine gute Struktur hat, dann ist es hilfreich und dann kann man auch nachvollziehen, wenn mal Fehler passiert sind. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, gerade so in der Industrie, weil da ist natürlich dann, man guckt immer, der Letzte ist dann der bezahlen muss. Und umso kleiner das Unternehmen ist, umso schlimmer wird es dann eigentlich im Endeffekt.
Ich glaube, spannend, was du sagst, vor allen Dingen, umso gravierender der Fehler, umso eher diese Transparenz, die wichtig ist, um den Fehler auch, es darf sich nicht mehr wiederholen. Du sagst ja, Gabelstaplerfahrer, da kann ja auch menschlich auch mal was dazukommen, Unfälle und was dazugehört. Jetzt sagst du schon Fehlerkultur. Wie kriege ich denn oder wie erzeuge ich denn so eine positive Fehlerkultur?
Positive Fehlerkultur ist einfach, indem es von Anfang an richtig geschult wird. Also, dass man wirklich von Anfang an auch sagt, dass es wichtig ist, dass wenn was passiert ist, dass man offen und ehrlich mit der vorgesetzten Person spricht. Und dass es auch nachvollziehbar ist, dass es Konsequenzen gibt, aber keine persönlichen Konsequenzen. Das ist einfach das Wichtigste, weil die Leute haben einfach Angst um ihre Arbeitsplätze, um ihre Familien. Und darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach um den Fehler, der im Unternehmen passiert ist und der ins Unternehmen gehört und der da auch wieder ausgemerzt werden muss.
Wie gehst du denn jetzt zum Beispiel mit einem jungen Auszubildenden um? Weil ich kenne das natürlich auch. Dann hast du einen 17-, 18-jährigen Azubi, der baut jetzt mal richtig Mist. Vielleicht, weil das Briefing nicht gut war. Vielleicht, weil er dachte, ich könnte es anders machen. Und dann passiert genau sowas. Und dann hast du, ich weiß nicht, über welche Summen wir sprechen, vielleicht mal einen Ausfall oder einen Kostenblock von 50.000 Euro, der da entstanden ist, weil der eine falsche Entscheidung getroffen hat. Wie gehst du denn mit jemandem um, der dann nicht über den Fehler berichten will oder versucht es vielleicht auch noch zu vertuschen?
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich als Azubi selbst so einen Fehler gemacht habe.
Okay, lass uns teilhaben.
Ja, ich habe einfach meine Rechnung unterzeichnet, die ich hätte noch nicht unterzeichnen dürfen. Mhm, okay. Und die wurde dann falsch überwiesen. Aber mein Chef hat es damals wieder ausgemerzt. Mhm. Und ich glaube, das ist genau das Thema, ne? Dass die Führungskraft in dem Moment einfach einstehen muss. Und wenn man eine Rückendeckung der Führungskraft hat, dann kann dem Azubi das mal passieren, aber der macht das kein zweites Mal. Mhm. Und das ist dann wieder Autorität. Mhm. Und ich sage immer, wir müssen irgendwie ein Netz drunter ziehen unter unsere Leute, die dürfen frei laufen, die müssen aber wissen, in welchem Bereich sie sich bewegen. Mhm. Und wenn es dann natürlich zu extrem wird, dann gibt es arbeitsrechtliche Konsequenzen, da kann man nicht drum rumkommen. Mhm. Aber es ist einfach so, dass Fehler passieren, Fehler dürfen passieren. Aber es muss halt jemand da sein, der dann auch den, der den Fehler begangen hat, in dem Moment den Azubi dann einfach auch so schult, dass es nicht mehr passiert.
Okay, krass. Sehe ich ganz genauso und ist natürlich auch wichtig, auch menschlich auf der einen Seite, weil wir können die Fehler eh nicht verhindern, egal wo sie sind. Wir können es versuchen in allen Richtungen, aber es wird immer wieder was aufploppen und da müssen wir auf der einen Seite da sein, aber dann auch entsprechend diese Autorität ausstrahlen, damit es eben nicht mehr vorkommt und soll ja für beide Seiten dann auch angenehm sein. Jetzt hast du ja nach einer langen Karriere entschieden, raus erstmal aus der Führung. Was hat sich jetzt bei dir geändert? Hol die Zuhörer einmal gerne kurz ab und vor allen Dingen, weil du bist ja weiterhin in dem Feld tätig, Struktur, Kultur, all das, was dazugehört. Hol uns gerne mal ab, was sich da bei dir getan hat.
Naja, bei Männern sagt man, das heißt Midlife-Crisis, bei Frauen heißt es, sie entwickeln sich. Und ich glaube, das war einfach so, dass ich mal nach 20 Jahren gedacht habe, ich brauche nochmal was anderes. Ist es das, was ich kann? Mhm. Ich habe immer irgendwie was mit Wirtschaft gemacht. Ich kann die Zahlen von rechts nach links drehen, auch wenn jetzt mein damaliger Chef sagen würde, Zahlen ist vielleicht nicht ganz seine ihre Kompetenz. Aber das hat immer dazugehört und habe dann gedacht, ich versuche nochmal so ein bisschen diesen sozialen Part mit einzubauen. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe danach meinen Master-Coach gemacht. Es hat mich präventiv wirklich richtig gut gestärkt für das, was so in den letzten Jahren gekommen ist, weil einfach auch, ja, manchmal ist nicht der Job alles, sag ich immer. Ne? Es gibt einfach auch Momente im Leben, da sind halt Familie, Freunde und alles, was so kommen kann, kommt. Und es hat zum richtigen Zeitpunkt mir halt geholfen, mich präventiv auf das eine oder andere einzustellen. Genau, und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dadurch, dass ich eine Tochter habe, die 8 ist und einfach auch gerade die Zeit so schön ist mit ihr, habe ich gedacht, ich möchte nicht immer die Tochter um meinen Job rumbauen, sondern ich möchte das alles miteinander verbinden. Und habe dann durch eine meiner Resilienz-Coaching-Ausbildungen ein ganz tolles Netzwerk gespannt und auch ganz tolle Leute kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, komm her, wir probieren es zusammen. Und haben dann jeder seine eigene Firma und machen gemeinsam das Thema von der Fachkraft zur Führungskraft, also die Entwicklung von Fachkräften und Führungskräften zu Führungskräften. Hab den Bereich Coaching mit drin, das ist das, was mir sehr viel Spaß macht, Führungskräfte zu coachen, einfach mein Wissen weiterzugeben, dass die nicht die gleichen Fehler machen, die ich vielleicht damals begangen habe. Das ist einfach so ein Thema, ein Themenbereich. Und was natürlich auch ein ganz, ganz großer Bereich ist, ist alles, was mit Kultur und Kulturentwicklung zu tun hat. Und das ist das, was wir gerade auch besprochen haben, dieses Thema Fehlerkultur, Persönlichkeit, Menschen, das irgendwie in die Zukunft zu bringen. Das ist so ein Part, der hat einfach auch einen großen Part in meinem beruflichen
Leben. Sehr spannend. Dann berichte doch gerne mal, auf was triffst du denn da so? Ich meine, wir sprechen heute über Führungskräfte, aber es ist ja Führungskultur, es gibt Unternehmenskulturen. Sag mal so, auf was triffst du denn da so aktuell? Und Insights, ohne natürlich jetzt zu viel zu verraten, du darfst natürlich nicht sagen, hey, in der Firma, da ist eine absolute Katastrophe und da mussten wir erstmal das machen. Aber was sind das für Kunden, die zu euch kommen und sagen, hey, wir haben da ein Thema irgendwie mit der Kultur, hilft uns? Oder ist die Anfrage eher Führungschaos, Mitarbeiter rennen alle weg? Das ist eher nämlich so, wie es bei mir dann der Fall ist, dass sie sagen, okay, Markus, das Klima ist eine Katastrophe, kannst du mal kommen? Wie ist das eher so bei euch?
Bei uns ist es eher so, dass ich sage, wir haben Unternehmen, die haben gerade zum Thema Qualitätswesen, Zertifizierung, haben die in Manko zum Thema S, Social, also beim ESG. Und die sind sehr gut aufgestellt zum Thema Energie. Die sind sehr gut aufgestellt in dem ganzen Prozessweisen. Und aber das ganze Thema Mitarbeiter nachvollziehbar zu strukturieren und das vielleicht auch zum Schluss noch nachhaltig zu zertifizieren, das ist so ein bisschen der Punkt gewesen, warum ich gerade in diesem Bereich Kulturentwicklung und Cultural Concept heißt das bei uns, mit tätig bin. Ich muss sagen, ich hatte das Glück damals, ich durfte ein Buch lesen, was noch nicht veröffentlicht wurde, von Alexander Wild, und habe das gelesen und habe mich da mit ihnen in Kontakt gesetzt und habe gesagt, hier Alex, das ist total spannend, was du da hast. Es interessiert mich, ich komme aus dem Kulturbereich. Ich suche schon lange was, gerade in dem Bereich, wenn Unternehmen verkaufen wollen oder das in die nächste Generation geht, was zu suchen, was man halt auch qualifiziert nachhaltig hat. Und das sind so Unternehmen, die in dem Bereich sind wir tätig. Mhm.
Das heißt, eher der Unternehmer kommt auf dich zu und jetzt nicht eine einzelne Führungskraft, die sagt, hey, wir haben da ein Thema. Was heißt denn, dass der Unternehmer kommt auf dich zu? Du sagtest gerade schon, er überlegt zu verkaufen. Gib uns doch mal so ein Insight, was das im Endeffekt wirklich bedeutet.
Also es gibt so unterschiedliche Punkte. Ne? Wir haben das erst mit Konzernen besprochen, wo wir gesagt haben, ein Konzern, da gibt es einfach schon viele Themen. Ne? Ich glaube, dass wir gerade so in Handwerksbetrieben und mittelständischen Unternehmen am besten aufgesetzt sind. Das heißt, es geht ja so ein bisschen darum, einmal Interkulturelles zu verbinden mit dem ganzen Thema Personalentwicklung. Mhm. Und da dann zu gucken, wie können wir das strategisch nachhaltig auch zertifizieren lassen. Und jetzt, wenn man zum Beispiel, nur ein Beispiel, man hat einen Handwerksbetrieb mit 7 Mitarbeitern und da ist noch die Frau mit drin. Und die Frau war die, die halt immer wusste, was ihre Mitarbeiter konnten. Ne? Das heißt, die wusste, der eine kommt aus Deutschland, der andere kommt aus Österreich, der dritte kommt aus England und der vierte kommt aus Amerika. Und die wusste genau, wann haben die ihre Feiertage, was ist denen wichtig, wie sieht das zu Hause aus. Also so wirklich so das, was ein Mitarbeiter auch am Unternehmen hält. Und jetzt ist die Frau irgendwie, sagen wir mal, 68 und möchte eigentlich nicht mehr, möchte sich eher noch um die Enkelkinder kümmern und nicht mehr im Unternehmen. Und jetzt brauchen wir jemanden in diesem Handwerksbetrieb, der genau das übernimmt. Und das kann man einfach nicht so von jetzt auf gleich. Und diese Leute an die Hand zu nehmen und die dann zu schulen, denen einfach so empathische Themen mitzugeben, persönliche Themen mitzugeben, aber auch so Coaching-Sachen, Führungskräfte. Wir sagen immer die Entwicklung von der Person in der Mitte, denen die richtigen Handwerkssachen mitzugeben, den Methodenkoffer, dass der halt dann oder die das dann übernehmen kann.
Sau spannend. Das heißt, ihr versucht, eine gute Seele zu installieren, könnte man so sagen.
Eine gute Seele ist ja auch so ein Wort. Habe ich noch nie gehört. Ja, könnte schon sein. Also wir versuchen, die Person, also früher bei uns im Unternehmen hieß sie Sabrina, wir sagen immer eine Sabine zu entwickeln. Oder es könnte auch, wir hatten in einem anderen Unternehmen Marc. Marc war auch immer verantwortlich, der hatte immer alles auf dem Schirm. Na, ob das darum ging, der Fußballverein, der hat gerade irgendwie ein Thema Trikots oder so, das war ein Thema, dann waren wir da präsent. Oder wenn irgendwie man ein persönliches Thema hatte, was natürlich die Führungskraft vielleicht jetzt gerade nicht wissen durfte, aber wenn es jemand im Unternehmen auf dem Schirm hat und den dann abfangen kann, weil der morgens reinkommt und einfach nicht gut gelaunt ist, trotzdem aber irgendwie seinen Job machen möchte, dass da jemand da ist, genau. Und das ist auf der einen Seite die gute Seele, aber auf der anderen Seite aus unternehmerischem Denken und Handeln einfach auch, was man nachhaltig zertifizieren kann. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir haben, dieses Zusammenbringen von guter Seele und Qualitätswesen und das nachher damit zu machen, dass man das dann ausbauen kann und dass das Unternehmen einen Mehrwert hat in dem Moment. Das ist so das, was wir mit dem Cultural Concept veröffentlichen.
So interessant und ich glaube auch wichtig, natürlich auf der einen Seite Mitarbeiterbindung, wenn es zertifiziert ist, natürlich dann auch als Recruiting-Möglichkeit und natürlich aber auch, ich finde ja auch im Führungsbereich diesen Status natürlich auch zu erhöhen, weil also ich habe das natürlich versucht. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht die allerbeste Seele in dem Segment, aber zumindest bei meinen Azubis und Co. Ich habe mir immer Notizen gemacht zu allen möglichen Informationen. Wenn ich zum Beispiel wusste, der Azubi macht gerade eine Führerscheinprüfung oder macht einen Führerschein und die Prüfung ist in einem halben Jahr, dann weiß ich, okay, ich trage mir schon mal im Kalender ein, alles klar, an dem und dem Datum ist wahrscheinlich die Prüfung und wenn ich das nächste Mal da bin, dann frage ich natürlich nach, wie ist es gelaufen mit allem drum und dran, also dieses Thema Wertschätzung. Wie viel von diesem Cultural-Konzept sollte eine Führungskraft selber in sich tragen und wie viel darf dann ein Mitarbeiter übernehmen, den ihr einstellt oder der dafür ausgebildet wird? Weil ich weiß, bei Lidl zum Beispiel war es so, die hatten immer einen Mitarbeiter für Soziales. Da war es aber eher so, ja, ist ab und zu mal durch die Filialen gefahren und hat gefragt, wie geht's? Aber da war ja kein wirklicher Kontakt zu dem. Den hast du einmal im halben Jahr gesehen und man wusste, alles klar, wenn mal irgendwas ist mit Mobbing und Co. oder rechtliche Fragen, wo es darum geht, Schwangerschaft und Co., wie lange darf derjenige noch arbeiten, dann ist das der Mitarbeiter, der angesprochen wird. Aber eine richtige Kultur hat diese Person definitiv nicht geschaffen. Und deswegen, was glaubst du, wie viel muss von diesem Cultural-Konzept eine Führungskraft schon selber in sich tragen und wie viel kann man dann an einen Mitarbeiter abgeben, der vielleicht dafür verantwortlich ist?
Ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen Konzern, Mittelstand und Kleinbetrieb. Also ich sage immer, in so einem kleinen Kleinstbetrieb, wenn da der Schreinermeister, der macht seinen Job. Mhm. Ne? Der macht seinen Job, der ist da verantwortlich, dass in der Schule das nächste Regal gebaut wird. Und da ist es die Frau, die dann das auffängt. Ich glaube, da ist es eher schwierig. In einem mittelständischen oder mittleren Unternehmen sage ich immer, da sollte eine Führungskraft viel von diesen Parts haben. Also wir merken das jetzt schon, die Führungskräfte, die wir darauf oder die uns daraufhin ansprechen, die haben die Kompetenzen und die möchten aber gerne, dass gerade ihr Cultural Expert, nennen wir ihn, dann natürlich auch einen Teil dieser Kompetenzen bekommt. Und dadurch haben wir eine Schulung mit der IHK gemeinsam entwickelt, wo wir einfach diesen Cultural Expert ausbilden. Das heißt, er bekommt die Möglichkeit, in einem relativ kurzen Zeitrahmen alle Kompetenzen zu erlernen, mhm, mal zu durchlaufen. Und dann kann man natürlich als Führungskraft gucken, okay, wo kann ich weiter ausbauen oder was möchte ich noch machen. Das ist auch ganz unterschiedlich. Manche haben schon Kompetenzen, aber dann vielleicht eher aus dem Bereich, weil sie schon mal aus der Organisationsentwicklung gekommen sind oder so, wo es ein bisschen weniger ausgeprägt ist, ein bisschen mehr. Es kommt immer drauf an. Ich sage immer, die Führungskräfte können einen Teil übernehmen, aber umso mehr VUCA-Welt auf uns zukommt. Also wir wissen ja morgen gar nicht, was wieder passiert und an welchem Strang müssen wir als Führungskraft ziehen. Wäre es halt gut, wenn wir die richtigen Leute im Hintergrund haben, die sich genau um diese Social Skills kümmern. Mhm. Und deswegen ist es uns wichtig, dass diese Leute halt richtig gut ausgebildet sind. Aber das funktioniert halt nur, wenn die Führungskraft dahinter steht.
Okay, das heißt, die muss auch schon im Bilde sein und sollte sich damit dann auch beschäftigen. Wenn jetzt eine Führungskraft sagt, hey, das ist genau das, was wir brauchen, ich will da selber mit rein oder ich habe jemanden als Potenzialträger, den ich da mit reingehen will, wie kann der jetzt mit euch in Kontakt treten?
Ja, www.cultural-concept.com, das ist einfach die Internetseite. Mhm. Ansonsten findet man aber auch einfach, wenn ihr über Kulturentwicklung, Cultural Concept, Cultural Expert, wenn ihr das in die KI eingebt, findet ihr euch uns eigentlich an jeder Stelle.
Sehr gut, wunderbar. Zum Thema Kultur oder jetzt auch zum Abschluss, was ist so eine Sache, die du jeder Führungskraft einmal mitgeben willst, die hier jetzt gerade zuhört?
Zum Thema Kultur oder zu was meinst du?
Zu Kultur oder auch allgemein zur Führung, was du aus deinem Verlauf jetzt mitgenommen hast, auch aus deiner Karriere einmal zum Abschluss.
Ich bin jemand, das Leben macht Spaß. Das Unternehmen ist das, was mir zwar auf der einen Seite mein Geld bezahlt, aber auf der anderen Seite ich natürlich diesem Unternehmen auch immer wieder was zurückgeben möchte. Und deswegen soll das einfach so ein Konglomerat aus Erfolg, aus Menschen, aus Kultur, aus ja, alles, was dazugehört sein. Und das ist einfach das, was ich mitgeben kann. Ich liebe das Leben, ich mag es einfach und es hat mir jetzt hier auch Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht. Es ist auch so nochmal eine Hürde, man lernt Dinge, die man noch nie gemacht hat und sitzt jetzt so deinem Bruder gegenüber und das ist einfach was ich jedem mitgeben mag. Keine Angst vor irgendwas zu haben, sondern einfach es zu machen und auszuprobieren und das sehen dann auch die Mitarbeiter und die wertschätzen das einfach.
Perfekt, sehr schöne Schlussworte, vielen Dank. Und für euch natürlich immer dieser kleine Entwicklungsmove, den ich euch mitgebe. Beschreibt doch mal in einem Satz eure Kultur, die ihr meint, sie zu haben und fragt gerne mal eure Mitarbeiter, ob die auch so wirklich stimmt. Und wenn sie nicht stimmen sollte, dann dürft ihr euch definitiv bei meiner Schwester melden, bei der Yvonne Appelt. Wenn es passen sollte, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und das ist ja auch das, was wir immer wieder merken, sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, die gehen nach vorne, die entwickeln sich weiter, Führungskräfte, die sich weiterbilden, fortbilden, die mehr wissen wollen, sich entwickeln wollen, das sind auch die, wo die Kultur meistens gut ist und wo es Spaß macht, dann auch anzuknüpfen. Und deswegen, Yvonne, Schwesterherz, ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, war mir ein Riesenvergnügen und wenn euch die Folge gefallen hat, dann wie immer gerne teilen an jemanden, der gerade führt oder geführt wird und wie immer, sei gut zu dir, sei klar mit den Menschen und deinen Mitarbeitern und ein erfolgreiches 2026. Yvonne, das wünsche ich dir auch und danke, dass du dabei warst.
Dankeschön, Markus.
Chefsache, der Podcast für moderne Führung, klar, menschlich, wirksam.